Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focus.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin produziert von Radio Dreieckland. In der heutigen Ausgabe am Donnerstag, den 30. Januar 2014, begleitet euch Mathieu. In der kommenden halben Stunde wird es um folgende Themen gehen. Wer sind die Sozialdemokraten in der Türkei? Und Der die Femme unterstützt Opfer des Frauenhandels in Europa. Doch zunächst die Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Ukraine, Amnestiegesetz ist durch, doch nicht genug für die Opposition. Das gestern Abend vom ukrainischen Parlament beschlossene Amnestiegesetz für inhaftierte Oppositionsanhänger ist immer noch umstritten. Die ukrainische Opposition akzeptiert nicht die Bedingung, dass alle besetzten Verwaltungsgebäude geräumt werden müssen. Zudem fordert die Opposition eine bedingungslose Amnestie. Einer der Oppositionsführer, der frühere Boxweltmeister Vitali Klitschko, sagte gleich nach dem Beschluss, diese Amnestie werde nicht zur Beruhigung in der Bevölkerung beitragen. Die Opposition kündigte gestern an, zumindest der Unabhängigkeitsplatz, Maidan und das Gewerkschaftshaus in Kiew müssen weiter besetzt bleiben. Klitschko fordert die Europäische Union auf, ein Einreiseverbot gegen Präsident Viktor Janukowitsch zu verhängen, bis dieser die Aufhebung des Gesetzes zur Versammlungsfreiheit unterzeichnet hat. Das Gesetz, das seit 2 Wochen die Versammlungsfreiheit massiv einschränkt, wurde schon am Dienstag vom Parlament annulliert.
EU-Abgeordnete im Griechenland. Endet heute die 2-tägige Reise der Delegation des Europaparlaments im Griechenland. Ziele der Reise sind Gespräche mit Ministern, Abgeordneten und Vertretern der Zivilgesellschaft. Der Besuch nach Griechenland ist die Fortsetzung der Reise nach Portugal, Zypern und Irland, die Anfang Januar stattfanden. In den Krisenländern wollen die Parlamentarier mehr Transparenz in der Arbeit der Troika schaffen. Damit ist auch ein Signal gegeben. Nur wenn das Europaparlament bei finanziellen Hilfsprogrammen mitentscheiden kann, ist die Legitimität der Arbeit der Troika gegeben.
Ungarisches Gericht entscheidet, Jobbik-Partei darf neonazistisch genannt werden. Die im ungarischen Parlament vertretene Partei Jobbik, die den Historiker László Kasay verklagt hat, muss das Urteil akzeptieren. Kasay hat Jobbik als Neonazi-Partei in einer Fernsehdebatte bezeichnet, weil seiner Meinung nach diese einen Kult um den mit Hitler verbündeten Miklós Horthy betreibe. Die oppositionelle Partei Jobbik ist die drittstärkste Partei in Ungarn. Sein Urteil begründet das Budapester Gericht mit dem Recht auf Meinungsfreiheit des Historikers. Das heißt, mit seiner Äußerung hatte Kasay den Ruf von Jobbik nicht geschadet. Für die Richterin Marianne Kitzmann sind die Begriffe Nazi und Neonazi nicht gleichbedeutend. In seiner autoritären Regierung hat Horthy schon ab 1920 die ersten antisemitischen Gesetze eingeführt. Historiker schätzen ein, dass seine Behörden in Kollaboration mit dem nationalsozialistischen Deutschland verantwortlich für den Mord an 600.000 Juden waren.
Die Europäische Union im Dialog. Wie steht es um das geplante Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU? Wie geht es weiter mit der EU-Erweiterung? Was kann die EU tun, um den Weg zu Reformen in der Ukraine wirkungsvoll zu unterstützen? Diese und andere Fragen werden heute Abend im Hamburger Rathaus vom Abgeordneten des Europäischen Parlaments sowie Vertreter der Europäischen Kommission und Bundesregierung beantwortet. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe EU-Bürger-Dialog statt. Im Gespräch sind unter anderem die EU-Abgeordneten Jan-Philipp Albrecht, Bündnis 90 Die Grünen, Knut Fleckenstein vom SPD, Gesine Meissner vom FDP und Helmut Scholz von den Linken.
Europäische Kommission schlägt neue Vorschriften gegen riskante Bankengeschäfte vor. Sarah Wagenknecht, der Abgeordnete der linken Fraktion im Bundestag, nennt das Zockerschutz für Banken. Die Vorschläge wurden gestern im Rahmen der Bankenreform der Europäischen Kommission verabschiedet. Die Idee dahinter ist, unter anderem, Aufsichtsbehörden zu befugen, eine konkrete Abtrennung zwischen potenziell riskanteren Handelsgeschäften und Einlagegeschäften bei großen Banken und Banken mit komplexer Struktur zu verlangen, wenn die betreffenden Tätigkeiten die Stabilität des Finanzsystems gefährden. Binnenmarktkommissar Michel Barnier erklärte, die gestrigen Vorschläge seien der letzte Baustein des neu gestalteten Regulierungsrahmens für das europäische Bankenwesen. Doch für die erste stellvertretende Vorsitzende der linken Fraktion im Bundestag, die Abgeordnete Sarah Wagenknecht, sind die Vorschläge nichts mehr als EU-Zockerschutz für Banken. In einer Erklärung an die Presse bemängelt Wagenknecht die Konzeption der Reform und nennt die notwendigen Schritte für eine echte Bankenregulierung. Für die Abgeordnete müssen unter anderem das Investmentbanking strikt vom klassischen Bankengeschäft getrennt werden und die Banken müssen sich auf ihre Kernaufgabe orientieren, also die sichere Verzinsung von Ersparnissen und Kredite für die Realwirtschaft. Wagenknecht meinte außerdem noch, dass große private Banken offensichtlich überflüssig seien in unserer Zeit und in diesem Umfang.
Mehr Überwachung wurde abgelehnt. Der Vorschlag des spanischen Konservativen Agustín Díaz de Mera, dass Europol sich über private Provider Zugriff auf private Daten verschaffen kann, wurde abgelehnt. Gegen die Gesetzänderung wurde heute Mittag abgestimmt. Die große Mehrheit der Abgeordneten der Grünen, Linken, Sozialdemokraten und Liberalen haben gegen den Vorschlag der Konservativen gestimmt. Mit der Argumentation, dieses wäre gegen die EU-Datenschutzbestimmungen. Wir sprachen mit Werner Hülsmann vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Für ihn gibt es noch einiges zu bearbeiten an dem Bericht.
Dass dieser Bericht heute Vormittag im LIBE-Ausschuss abgelehnt worden ist, ist erstmal eine gute Nachricht. Denn das führt dazu, dass dieser Bericht neu ausgehandelt werden muss, neu behandelt werden muss. Und das wiederum kann dazu führen, dass dieser Verordnungsentwurf zu Europol in dieser Legislaturperiode nicht mehr zum Tragen kommt, da ja die Legislaturperiode des Europäischen Parlaments schon im Mai endet durch die Neuwahl des Europäischen Parlaments. Und wir können dann also hoffen, dass es dann im neuen Europäischen Parlament einen neuen Aufschlag gibt, also das neu behandelt werden muss.
Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Like a summer breeze.
Gibt es in der Türkei eine sozialdemokratische Partei? Traditionell hat diesen Platz die Republikanische Volkspartei CHP inne, doch in den letzten Jahren erschien vielen in Europa Erdogans Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, AKP, eher diesen Platz einzunehmen. Die von Atatürk gegründete CHP stand aufgrund ihres Festhaltens an einem kompromisslosen Nationalstaat, wie er sich insbesondere in der Kurdenfrage zeigt, aber auch wegen übertriebener Gängelungen in der Kopftuchfrage in der Kritik. Der Glanz der AKP oder wie Erdogan sie sieht, der AK-Parti, der Weißen Partei, als Demokratisiererin hat in der letzten Zeit sehr gelitten, während bei der CHP Fortschritte zu verzeichnen sind. Die türkische Redaktion von Radio Dreieckland fragte Erol Kesilelma von der türkischen Stiftung für Sozialdemokratie, SODEF, nach den echten Sozialdemokraten in der Türkei. Im Folgenden hört ihr eine Übersetzung des Interviews durch Kollege Jan.
Wie sehen die westlichen Sozialdemokraten die sozialdemokratischen Bewegungen in den östlichen Ländern wie dem unseren? Hier möchte ich eine Klammer aufmachen. In der ersten Zeit galt die AKP als Meisterin der Demokratie, jedenfalls in den Augen der Europäer. Ich glaube, diese Wahrnehmung hat sich verändert.
AKP Demokratie-Championuydu, Avrupalıların gözünde. Şimdi bu algı değişti sanıyorum.
Allerdings, vor kurzem hatte der Vorsitzende des Sozialdemokraten im EU-Parlament, Hannes Svoboda, ein Gespräch mit unserem Vorsitzenden. Wie gesagt, haben die Führer der Sozialdemokratie in Europa und die Leiter bestimmter Institutionen früher mit Sympathie auf die AKP geschaut. Aber da war vor kurzem diese Veranstaltung in der Türkei, zu der Svoboda als Redner gekommen war. Da hat er so gesagt: In der Vergangenheit erschien uns die AKP als ein Demokratisierungsprojekt und wir haben sie deshalb unterstützt. Unsere sozialdemokratischen Freunde in der Türkei haben ab damals gesagt, dass die AKP noch ein geheimes Programm verfolge. Das haben wir nicht geglaubt. Aber die AKP hat tatsächlich ein geheimes Programm. Wir müssen uns bei den türkischen Sozialdemokraten entschuldigen. Wir haben das wahre Gesicht der AKP im Ausland nicht erkannt. Aber nun muss man das nicht mehr groß erzählen. Es ist offensichtlich. Die AKP hat von Demokratie zwar gesprochen, sie meinte aber eine Demokratie bloß für sich. Auf diese Weise hat sie sich gegründet und wurde berühmt. Aber das geht nun rasch zu Ende.
Ist es überhaupt möglich, in der Türkei Sozialdemokrat zu sein? Sozialdemokrat im westlichen Sinne?
Sozialdemokratie ist der Türkei noch immer sehr fremd. Das gilt nicht nur für die Türkei, sondern für unseren ganzen geografischen Raum. Nicht nur Sozialdemokratie, Demokratie ist uns fremd. Um diese Kultur zu entwickeln, müssen wir sehr viel machen. In diesem Sinne brauchen wir die Unterstützung unserer europäischen Freunde. Wenn sich in diesem geografischen Raum die Demokratie entwickelt, wenn sich die Sozialdemokratie ausbreitet, dann profitiert davon auch ganz Europa und wir brauchen unbedingt Unterstützung. Obwohl wir viel mit Europa zu tun haben, hat bei uns die Demokratisierung sehr spät begonnen. Es gab einige Hindernisse, es gab 3 Militärputsche und eine Reihe weiterer Putschunternehmungen. Obwohl sich die Republikanische Volkspartei in den 60er Jahren zu einer sozialdemokratischen Partei wandeln wollte, konnte sie das nicht ganz umsetzen. Es gab noch 2 Militärputsche, die Partei wurde zeitweise verboten und sie wurde auch schlecht geführt. Auch das muss gesagt werden. Zu allem Überfluss erfuhr sie auch nicht die notwendige Unterstützung von befreundeten Bewegungen. So haben die sozialdemokratischen Parteien Europas in den letzten Jahren die CHP nicht mehr als Sozialdemokraten angesehen, sondern die AKP. In der gleichen Weise haben liberale Kreise in der Türkei die CHP als eine faschistische Partei tituliert. Ich finde, dass das falsch ist. Obwohl die CHP ihre Mängel hat, ist sie doch eine Partei, die sich auf den Weg der Sozialdemokratie begeben hat. Man sollte sie unterstützen und ihr so helfen, eine bessere Position zu finden. Als Stiftung für Sozialdemokratie bemühen wir uns in dieser Richtung. Wir bemühen uns, der CHP eine mehr sozialdemokratische Ausrichtung zu verleihen.
An dieser Stelle möchte ich eine Frage stellen. Die Sozialdemokraten, und hier meine ich insbesondere die CHP, konnten sich gegenüber Auseinandersetzungen um Ethnizität nicht wirklich verhalten. Ich denke, dass sie sich vor diesem Thema fürchtet. Dass sich die CHP zur kurdischen Frage nicht klar verhält, beeinflusst im Ausland den Blick.
Kürt meselesiyle ilgili net tavır koymamak da bence biraz yurt dışındaki bakışı etkiliyor.
Auch wenn ich Ihnen recht geben muss, so muss man doch auch sagen, dass die Republikanische Volkspartei eine der ersten war, die das Problem angesprochen hat. 1989, als es nicht leicht war, in der Türkei darüber zu sprechen, hat die CHP einen Report über die kurdische Frage verfasst. Das fand einen großen Widerhall, auch in Europa. Der Report wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Aber dann nahm das Land wieder eine mehr nationalistische Wendung und die CHP hat sich leider entsprechend positioniert. Das war eine falsche Entscheidung der Führung. Meiner Meinung nach war das ein großer Fehler. Entsprechend haben wir die Reaktionen bekommen. Doch das war ein Fehler an der Führung, nicht an der Basis der CHP. Die Basis sieht sich selbst als links an und nähert sich diesen ethnischen Fragen mehr friedlich und solidarisch an. Seien es ethnische Probleme, seien es Probleme der Ausgrenzung, all das ließe sich in der Türkei mit einer sozialdemokratischen Partei leichter lösen. Wenn es darum geht, in dieser Frage positive Schritte zu machen, so sieht es jedenfalls nicht so aus, als würde sie die AKP unternehmen. Die AKP nähert sich der kurdischen Frage etwas realistisch und pragmatisch, aber sie meint, dieses Problem lösen zu können, indem sie ihre eigene Kultur hervorbringt. Das heißt, sie will eine kurdische Kultur entsprechend muslimischen Normen hervorbringen und denkt, damit das Problem zu lösen. Zugleich will sie aber auch die neoliberale Ausbeutung weiter fortführen. Ihre Identität hat nicht viel mit Demokratie zu tun. Ihr Ziel ist es, eine neoliberale Politik fortzuführen, ohne das System zu sehr zu erschüttern.
Und was machen die Kurden? Das heißt, wählen sie ihren Tanzpartner richtig? Wie verhalten sie sich zur Sozialdemokratie?
Şöyle demek istiyorum. Acaba dans edeceği partnerlerini doğru mu seçiyor ya da kendisini sosyal demokratlar karşısında nasıl konumlandırıyor?
Kürtleri suçlamak.
Es ist falsch, die Kurden zu beschuldigen. Schließlich müssen sie sich ein geeignetes politisches Umfeld schaffen. Die CHP ist bei diesem Thema etwas zurückgeblieben. Nun bemüht sie sich, mit den Kurden in Verbindung zu treten. So soll es auch sein. Und ich denke, dass die Kurden die ausgestreckte Hand auch annehmen werden. Denn Frieden muss es nicht nur mit den Sozialdemokraten geben, aber ohne sie wird es keinen wirklichen Frieden geben. Als die Stiftung für Sozialdemokratie sind wir bemüht, den Spalt zwischen den Sozialdemokraten und den Kurden zu schließen und haben auch tatsächlich gute Beziehungen zu kurdischen Politikern. Wir können an einigen Stellen zusammenarbeiten, zum Beispiel bei den anstehenden Kommunalwahlen.
Ja, das hoffen wir auch. Wir hatten eine schöne Erfahrung mit den Gezi-Demonstrationen aus der Sicht der türkischen Demokratie. Alle diese Leute, die sonst nicht zusammenkommen, sind zusammengekommen und haben zusammen gekämpft. Wir hoffen, dass wir die positiven Reflexe davon in Zukunft sehen werden.
Umuyoruz, ileride bunun pozitif yansımalarını göreceğiz.
Evet, Gezi direnişi gerçekten yaşadığımız o dinamik toplumun çok önemli bir göstergesiydi. Biz günleri, ayları, yılları çok hızlı yaşıyoruz. O kadar çok şey sanıyoruz.
Ya, der Gezi-Widerstand war ein Zeichen dafür, dass wir in einer dynamischen Gesellschaft leben. Wir verleben die Tage, die Monate, die Jahre so rasch. Vieles löschen wir einfach in uns aus. Aber Gezi hat den Wunsch unserer Gesellschaft nach Erneuerung, nach Veränderung gezeigt.
Kollegin Laura hat Anna Hellmann von Terre des Femmes zum Thema Frauenhandel interviewt.
Europa ist, laut Amnesty International, einer der größten Handelsplätze von Frauenhandel. Meist aus südosteuropäischen Ländern werden oftmals sehr junge Frauen mit fiktiven Arbeitsangeboten als Kellnerin oder Au-pair-Mädchen in die reicheren europäischen Staaten gelockt. Dort wartet dann aber oftmals das genaue Gegenteil des erhofften besseren Lebens auf sie. Die allermeisten landen in der Zwangsprostitution. Deutschland ist dabei keinesfalls nur Transitland, sondern eines der Hauptzielländer. Laut des Bundeskriminalamts wurden im Jahr 2012 in Deutschland 612 Fälle von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung ermittelt. Die Dunkelziffer ist aber um ein Vielfaches höher. Dass nur ein Bruchteil der tatsächlich stattfindenden Fälle von Frauenhandel zur Anzeige gebracht wird, das liegt unter anderem daran, dass Frauen, die Opfer von Zwangsprostitution geworden sind, kaum auf eine ausreichende Unterstützung von staatlicher Seite hoffen können. Besonders wenn die Betroffenen aus Nicht-EU-Staaten kommen. Wenden die sich an die Polizei, gelten sie als illegal eingereiste Einwanderinnen und müssen damit rechnen, spätestens nach Schließung oder Einstellung des Verfahrens in die Herkunftsländer abgeschoben zu werden. Terre des Femmes fordert ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht für Opfer von Zwangsprostitution und konnte dabei im letzten Jahr bereits einen kleinen Teilerfolg erzielen. Im Koalitionsvertrag wurde der Handlungsbedarf bezüglich des Aufenthaltsrechts festgehalten. Mit Anna Hellmann habe ich darüber gesprochen, wie Terre des Femmes Opfer von Frauenhandel unterstützt und sie gefragt, wie Frauenhandel bekämpft werden könnte.
In Deutschland ist es so, dass unterschieden wird zwischen Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft. Und bei beiden Formen handelt es sich natürlich um schwere Menschenrechtsverletzung. Und wir bei Terre des Femmes konzentrieren uns aber vornehmlich auf Frauenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und insbesondere auf die Stärkung des Opferschutzes. Unter Frauenhandel muss man verstehen, also Frauen, oftmals sehr junge Frauen, werden unter Anwendung physischer und psychischer Gewalt in die Prostitution gezwungen oder zur Fortsetzung der Prostitution gezwungen. Die Mehrzahl der Betroffenen oder der Frauen wird mit falschen Versprechen bzw. Fiktiven Arbeitsangeboten in die Zielländer gelockt. Und im Zielland angekommen werden den Frauen ja oftmals die Papiere abgenommen. Die Betroffenen müssen einen unverhältnismäßig hohen Schuldenberg für Reisekosten und so weiter abarbeiten. Und hier kann man betonen, dass Deutschland eben nicht nur Transitland für den Menschenhandel ist, sondern auch eines der Hauptzielländer für Menschenhandel darstellt.
Ich schätze mal, dass da die Dunkelziffer ja sehr hoch ist. Aber gibt es so ungefähre Schätzungen, von was für Zahlen man da sprechen kann?
Ja, also wie Sie richtig sagen, Zahlen zum tatsächlichen Ausmaß für Menschenhandel liegen nicht vor oder existieren nicht. Nach dem Lagebild oder Bundeslagebild des Bundeskriminalamts wurde für das Jahr 2012 wurden 612 Opfer von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung als solch identifiziert oder ermittelt. Und hierbei handelt es sich ja überwiegend um weibliche Opfer. Ich meine, es sind 96%. Aber natürlich muss man betonen, dass es sich hierbei wirklich nur um das polizeibekannte Hellfeld handelt und die Dunkelziffer natürlich um ein Vielfaches höher sein wird.
Also das heißt natürlich, dass ganz viele Frauen oder insgesamt Menschen, die davon betroffen sind, sich ja auch gar nicht an die Polizei wenden können oder dass es gar nicht dazu kommt, dass sie sich überhaupt Unterstützung holen.
Genau, also die Zahl der Polizei sind wirklich nur die wirklich ermittelt worden sind.
Ja.
Und das muss ein Bruchteil von dem sein, was wirklich stattfindet.
Okay, aber generell, also wenn sich jetzt Opfer von Frauenhandel dazu entschließen, sich an die Polizei zu wenden oder eben quasi sich Hilfe zu holen, welche Möglichkeiten gibt es dann in Deutschland überhaupt, Unterstützung zu bekommen?
Ja, das ist derzeit ganz, ganz schwierig, insbesondere dann, wenn die Betroffenen aus Drittstaaten, sprich aus Nicht-EU-Staaten stammen. Denn dann werden sie nach derzeitiger Rechtslage als illegal eingereiste Ausländerin betrachtet und werden nach deutschem Recht abgeschoben. Und nur dann, wenn sie sich dazu bereit erklären, in einem Strafverfahren gegen die Täter, Täterin auszusagen, nur dann dürfen sie ja unter Umständen für die Dauer des Strafverfahrens in Deutschland bleiben. Und nach Schließung des Verfahrens oder wenn das Verfahren eingestellt wird, was oft der Fall ist, werden sie ja in der Regel in die Herkunftsländer abgeschoben. Und das bedeutet, dass eben eigentlich natürlich eine Zeugenaussage, vor allem dann, wenn sie verfahrensrelevant ist, ein besonderes Risiko birgt. Und ungeachtet dessen werden sie abgeschoben.
Genau das haben Sie ja jetzt auch schon seit mehreren Jahren kritisiert und in einer speziellen Kampagne, die ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht für Opfer von Zwangsprostitution fordert. Wie erfolgreich war die denn bisher oder was für Entwicklungen können Sie da vielleicht schon sehen?
Ja, also die Kampagne war vor allem im letzten Jahr. Wir haben Unterschriften gesammelt, gerichtet an den damaligen Bundesinnenminister Friedrich. Rund 50.000 Unterschriften konnten wir sammeln mit der Forderung nach einem unabhängigen Aufenthaltsrecht für Betroffene aus Drittstaaten. Und ja, es gab bisher einen kleinen Teilerfolg insofern, als dass in dem Koalitionsvertrag offensichtlich der Handlungsbedarf im Bereich Aufenthaltsrecht gesehen wurde. Also gesehen wurde, dass sich die aufenthaltsrechtliche Situation für Betroffene verändern muss. Allerdings ist das wirklich nur ein Teilerfolg, denn im Endeffekt wollen sie immer noch ein befristetes Aufenthaltsrecht und auch nur dann, wenn die Betroffenen sich dazu bereit erklären, im Strafverfahren auszusagen. Also eigentlich ist es Status quo, nur diesmal haben sie es zumindest im Koalitionsvertrag formuliert, dass das Aufenthaltsrecht verbessert werden muss.
Das heißt, Ihre Kampagne wird da jetzt auch noch weiter in diese Richtung gehen, nehme ich an, oder?
Genau, wir streben eine Fortsetzung der Kampagne an und solange sich da nicht wirklich was verbessert, werden wir natürlich weiter unsere Forderungen stellen.
Und das sind ja sozusagen Maßnahmen, die dann unterstützen, wenn es eigentlich schon viel zu spät ist, nämlich wenn Frauen eben schon Opfer geworden sind. Vielleicht könnten Sie, es ist natürlich eine sehr komplexe Frage, aber darauf antworten, was für Maßnahmen oder was für Wege es geben könnte, Frauen- und Menschenhandel insgesamt zu bekämpfen. Also was es da für Schritte geben könnte, auch gesamteuropäisch dagegen vorzugehen.
Ja, also wir konzentrieren uns vor allem auf den Schutz und die Rechte der Betroffenen. Mhm. Das wäre, wie gesagt, das Aufenthaltsrecht, eine medizinische Versorgung, eine psychosoziale Betreuung und eine Opferentschädigung und so weiter. Und im Vorfeld als Präventionsmaßnahmen sozusagen ist natürlich eine Aufklärung unabdingbar und nicht nur in Deutschland, also nicht nur im Zielland, sondern natürlich auch in den Herkunftsländern.
Und das haben Sie da auch Kooperationen mit Gruppen, die das vielleicht dann in den betroffenen Ländern auch machen?
Also wir haben ein Projekt, was wir unterstützen. Und zwar Florica in Bulgarien, wo es um Aufklärung geht und wo vor allem junge Mädchen Florica als Anlaufstelle nutzen und dort im Rahmen von Workshops aufgeklärt werden, aber auch einfach sich zusammenfinden und es wird so eine Art Empowerment. Also was man noch sagen kann, ist nur sonst nochmal, dass wenn es um die Ursachen geht, dass man da natürlich sagen kann, dass restriktive Einreisebestimmungen der Zielländer natürlich zu einer irregulären.
Europa ist, laut Amnesty International, einer der größten Handelsplätze von Frauenhandel. Meist aus südosteuropäischen Ländern werden oftmals sehr junge Frauen mit fiktiven Arbeitsangeboten als Kellnerin oder Au-pair-Mädchen in die reicheren europäischen Staaten gelockt. Dort wartet dann aber oftmals das genaue Gegenteil des erhofften besseren Lebens auf sie. Die allermeisten landen in der Zwangsprostitution. Deutschland ist dabei keinesfalls nur Transitland, sondern eines der Hauptzielländer. Laut des Bundeskriminalamts wurden im Jahr 2012 in Deutschland 612 Fälle von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung ermittelt. Die Dunkelziffer ist aber um ein Vielfaches höher. Dass nur ein Bruchteil der tatsächlich stattfindenden Fälle von Frauenhandel zur Anzeige gebracht wird, das liegt unter anderem daran, dass Frauen, die Opfer von Zwangsprostitution geworden sind, kaum auf eine ausreichende Unterstützung von staatlicher Seite hoffen können. Besonders wenn die Betroffenen aus Nicht-EU-Staaten kommen. Wenden die sich an die Polizei, gelten sie als illegal eingereiste Einwanderinnen und müssen damit rechnen, spätestens nach Schließung oder Einstellung des Verfahrens in die Herkunftsländer abgeschoben zu werden. Terre des Femmes fordert ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht für Opfer von Zwangsprostitution und konnte dabei im letzten Jahr bereits einen kleinen Teilerfolg erzielen. Im Koalitionsvertrag wurde der Handlungsbedarf bezüglich des Aufenthaltsrechts festgehalten. Mit Anna Hellmann habe ich darüber gesprochen, wie Terre des Femmes Opfer von Frauenhandel unterstützt und sie gefragt, wie Frauenhandel bekämpft werden könnte.
Migration führen und dass das natürlich, dieser unsichere Aufenthaltsstatus, natürlich die Verletzlichkeit für Ausbeutung und für Menschenhandel erhöht. Das ist eben natürlich eine Hauptursache.
Soweit Anna Hellmann von Terre des Femmes im Interview mit Laura. Mehr Informationen und Material zum Thema Frauenhandel könnt ihr auf frauenrechte.de finden. Somit kommen wir auch zum Ende des heutigen Fokus Europa Magazins. Die GEMA-freie Musik kam heute von Teleskop Funk, die im Januar 2014 zwei sommerlich sonnige Titel auf Jamendo.org veröffentlicht haben, damit wir den kalten Winter besser überstehen. Am Mikrofon und verantwortlich für die heutige Sendung war Mathieu, der euch einen schönen Abend wünscht.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.